Ja, also das war eigentlich schon Einsteins Bestreben. Nach so ab Ende der 20er Jahre hat er sich darum bemüht, seine allgemeine Relativitätstheorie so weit zu verallgemeinern, dass sie eben nicht nur die Gravitation mit einschließt, sondern auch andere Phänomene, die wir in der Physik vorfinden. Und er hat praktisch die letzten 35 Jahre seines Lebens mit dieser Suche zugebracht. Also das wurde gelegentlich unterbrochen von anderen Aktivitäten, aber das war ein Thema, was ihn bis zum Ende seines Lebens beschäftigt hat. Und er hat ja auch keinen Erfolg gehabt damit. Ein zweiter Versuch, also sehr prominent, war von Werner Heisenberg, so Ende der 50er Jahre. Der hat eine Formel vorgestellt, oder jedenfalls dieser Begriff Weltformel geht eigentlich auf diesen Heisenbergschen Versuch zurück. Nämlich der Versuch, eine Formel hinzuschreiben, die sozusagen die ganze Physik in sich beinhaltet.
Wenn man jetzt so sagt, die ganze Physik in sich beinhaltet, nehmen Sie mir das nicht übel, das klingt jetzt allgemein so ein bisschen ausgedrückt etwas größenwahnsinnig.
Ja, genau. Nein, das stimmt schon, da haben Sie völlig recht. Es ist ja wie ich, also Einstein selbst hat ja in einem Artikel schon dazu geschrieben, dass das also das Ziel ist, aber dass manche das vielleicht als anmaßend, utopisch, übertrieben, ja, vielleicht sogar größenwahnsinnig finden können. Das stimmt schon. Es geht ja zunächst mal darum, wenn wir auf die Geschichte der Physik zurückgucken. Also wenn Sie sich an Ihr Schulphysikbuch erinnern, dann sind da viele Kapitel, also Mechanik, Elektrizität, Magnetismus, Optik, und noch alle möglichen anderen Sachen. Und es kommt einem dann so ein bisschen vor wie, ja, wie so ein Buch, wo also diverse Dinge aufgezählt werden und beschrieben werden, die nicht viel miteinander zu tun haben. Aber jetzt ist es de facto so, dass der Fortschritt der Physik über die letzten Jahrhunderte, kann man fast sagen, auch damit zu tun hatte, dass es gelungen ist, verschiedene Phänomene einheitlich zu verstehen, also unter einen Hut zu bringen. Ein Beispiel, wo das sehr gut erklärt werden kann, ist Elektrizität und Magnetismus. Das sind ja Phänomene, die man schon aus dem Altertum kennt und also schon vor 2000 Jahren waren solche Phänomene bekannt. Und über viele Jahrhunderte hat man gedacht, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und das war der Fortschritt der Physik im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen Michael Faraday und Maxwell in England, die erkannt haben, dass Elektrizität und Magnetismus eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille sind.
Das heißt, wenn Sie jetzt das konkrete Ziel von der Weltformel einmal in einem Satz sagen müssten, welcher Satz wäre das?
Ja, dann würde ich sagen, das ist der Traum der Physiker, ihr gesamtes Wissen in eine einzige Formel zu packen.
Sie haben jetzt schon Theoriemodelle aufgegriffen. Wenn Sie jetzt sagen, diese Weltformel, die versucht, sämtliche Phänomene auch zu beschreiben, dann genau, haben Sie eben auch schon Beispiele von Theoriemodellen genannt, die da auch reingreifen. Aber welche sind vielleicht die Theoriemodelle, die so, ja, so eine Art Grundbasis für die Weltformel bilden würden?
Ja, also mit den Erkenntnissen, die man in der Physik im 20. Jahrhundert gewonnen hat, würde man sagen, es gibt eigentlich nur zwei. Also die ganze Physik lässt sich im Moment auf zwei Theorien reduzieren. Also es sind die zwei Füße, auf denen die Physik steht oder die Säulen. Zum einen ist es die Quantentheorie, die ist zuständig für alle Phänomene im Mikrokosmos, Atome, Moleküle und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es die Einsteinsche Gravitationstheorie, die also mehr oder weniger alles umfasst, was sich auf großen Abständen abspielt. Also die Physik der Sterne, der Planeten, der Galaxien und des Universums insgesamt.
Und wenn man jetzt bei diesen beiden Theoriemodellen einmal bleiben würde, also bei der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, da gab es doch in der Vergangenheit schon Diskussionen um die Vereinbarkeit beider Modelle.
Genau.
Genau, Einstein, ganz kurz, ich bin so stolz auf mein Wissen, was ich mir angelesen habe. Sie können mich aber gerne korrigieren. Einstein zum Beispiel war ja jetzt kein großer Liebhaber der Quantenphysik.
Ja,
So
richtig.
ist auch einer seiner berühmtesten Sätze: Gott würfelt nicht. Und das bezieht sich ja jetzt meines Wissens, wie ich es verstanden habe, auf die Beweisproblematik bestimmter Modelle innerhalb der Quantenphysik. Was meint Einstein damit genau?
Meistens kennt man die nicht so genau, deswegen wird es dann ungenau mit der Aussage, aber im Prinzip ist die klassische Physik so beschaffen, dass sie alles genau vorhersagen können. Also sie können vorhersagen, wo der Mond sich in einer Million Jahre befinden wird, genau. Und die Quantenmechanik hebt diese Art von Determinismus auf. Sie können also in der Quantenphysik nicht mehr alle Phänomene vorhersagen, sondern eben nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also statistisch vorhersagen, was passiert. Das bekannte Beispiel ist, wenn Sie einen radioaktiven Kern haben, der, von dem Sie wissen, dass er irgendwann zerfällt, dann kann man mit der Quantenphysik nicht vorhersagen, wann das passieren wird. Das Einzige, was Sie wirklich genau vorhersagen können, ist, wenn Sie sehr viele Kerne zerfallen lassen, dass im Mittel eine bestimmte Menge zerfallen wird innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Das heißt also, Sie können in der Quantentheorie Einzelereignisse überhaupt nicht mehr vorhersagen, sondern eben nur noch statistische Aussagen über das machen, was im Mittel passiert. Und das ist also eine prinzipielle Unbestimmtheit. Die hat nichts damit zu tun, dass wir ungenügende Kenntnis von dem System haben, sondern es ist in der Natur der Sache angelegt. Und da hat sich Einstein dagegen gewandt, was er eben mit diesem Ausspruch sozusagen etwas kompakt formuliert hat. Denn er ging von der Auffassung aus, dass sich letztlich unterhalb der Quantentheorie eine Ebene befinden soll, wo sich das dann alles eindeutig auflösen und erklären lässt.
Und davon jetzt ausgehend, was könnte denn dann die Problematik in Bezug auf das Finden der Weltformel sein, wenn Sie sagen, dass die sich dann doch auf die Relativitätstheorie und die Quantenphysik bezieht?
Also es gibt diverse Aspekte, warum wir heute glauben, dass diese beiden Theorien in der vorliegenden Form nicht zusammenpassen. Aber ein Aspekt hat eben auch damit zu tun, dass die Einsteinsche Relativitätstheorie immer noch eine deterministische Theorie ist. Also sie lehrt uns zwar seltsame Dinge über Raum und Zeit, aber es ist im Grunde immer noch eine deterministische Theorie, wenn die Quantentheorie eben nicht deterministisch ist. Und da ist schon die Frage, wie kann man das zusammenbringen? Und Einstein in seinen Bemühungen, also bis zum Ende seiner Lebens, hat er ja immer versucht, sozusagen irgendwie eine tiefer liegende Theorie zu finden, die sozusagen die Quantentheorie aushebelt, beziehungsweise mit der er dann die Sachen genau vorhersagen kann, von der die Quantentheorie behauptet, dass man sie nicht genau vorhersagen kann.
Ich denke mal, bei der Frage, die als nächstes kommt, da werden mir ganz unterschiedliche Wissenschaftler auch unterschiedliche Antworten geben, aber Ihre subjektive Antwort, die möchte ich jetzt eigentlich an dieser Stelle hören. Auf welchem Stand ist man denn jetzt gerade, wenn es um die Weltformel geht?
Das ist schwer zu sagen. Also das Ziel wird jetzt schon angepeilt seit viel, also wenn ich jetzt mal Einstein ausklammere und Heisenberg, weil diese Versuche ja heutzutage als gescheitert angesehen werden. Aber der versucht wird es von theoretischen Physikern schon seit nahezu 40 Jahren. Und der prominenteste Ansatz, von dem haben Sie vielleicht auch schon gehört, ist die sogenannte String-Theorie. Und das ist also ein Ansatz, mit dem sich die theoretischen Physiker seit 40 Jahren beschäftigen. Es gibt noch andere, aber in diesen 40 Jahren ist es bisher nicht gelungen, wirklich zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, also das ist es jetzt. Und es ist uns jetzt tatsächlich gelungen, diese beiden Theorien zusammenzubringen und das Ganze dann auch noch im Einklang zu haben mit dem, was man in der Physik tatsächlich beobachtet.
Und was könnte die String-Theorie da verändern?
Zunächst mal ist es theoretisch eine konsistente Vereinigung von Quantentheorie und der Einstein-Theorie. Aber sie sagt natürlich auch Phänomene voraus, die man im Experiment sehen müsste oder verifizieren können müsste. Und davon hat man bisher noch nichts gesehen. Es ist keineswegs so, dass das gesichert ist, dass das der richtige Weg ist.
Ganz kurz vielleicht für Laien, was genau besagt die String-Theorie?
Die String-Theorie, die besagt, dass die fundamentalen Bausteine der Materie nicht punktförmig sind, sondern kleine Fädchen, die schwingen, also so wie eine Geige, Geigensaite schwingt. Und eine Geigensaite kann also verschiedene Töne hervorbringen. Und die Idee ist, dass diese kleinen Strings, wenn sie schwingen, in verschiedenen Moden oder Tönen schwingen, dass das dann verschiedenen Elementarteilchen entspricht und dass das dann im Wesentlichen auch erklären sollte, dass den Zoo oder den Katalog der Elementarteilchen, den man bisher kennt. Das sind schon ziemlich viele.
Nun ist mir aufgefallen bei den Recherchen bezüglich der Weltformel, die hat auch schon für einiges an medialen Aufsehen gesorgt und hat auch so einen doch echt philosophischen Ansatz, würde ich auch behaupten. Und da habe ich auch unter anderem zum Beispiel gelesen, ich weiß nicht, ob Sie es selber mitbekommen haben, wer die Weltformel findet, der braucht keinen Schöpfer mehr. Das titelten einige Zeitschriften, nachdem der Physiker Stephen Hawking sein neues Buch Der große Entwurf veröffentlicht hat. Darin wurde ihm ja unterstellt, die Existenz Gottes widerlegt zu haben. Mal unabhängig jetzt davon, wie gläubig man jetzt ist oder nicht, klingt alles etwas reißerisch.
Ja, ist es auch.
Ja, was halten Sie denn von diesen medialen Reaktionen auf die Weltformel?
Also sagen wir mal so, was er formuliert, ist natürlich ein extrem ehrgeiziges Projekt, aber es ist auch so, dass er keine Lösung bis jetzt jedenfalls anbieten kann für diese Fragen. Das ist also sozusagen, es ist die Hoffnung oder der Traum, den die Physiker haben. Und ob das dann letztlich so sein wird, dass man tatsächlich sozusagen die Theologie aushebeln kann damit, da bin ich etwas im Zweifel.
Aber wenn man jetzt mal bei der Stelle bleibt, was die Formel vielleicht auslösen könnte, was würde denn, nehmen wir mal an, die Weltformel, die wäre jetzt klar, man könnte alle anderen Formeln innerhalb der Physik zum Beispiel, Mathematik, wie auch immer, davon ableiten. Was würde denn das für uns alle eigentlich verändern, wenn Forscher letztendlich dann diese Formel finden würden?
Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Aber ist es so, dass wir zunächst mal nur einen Erkenntnisgewinn hätten? Also unser tägliches Leben würde da kaum davon beeinflusst oder beeinträchtigt. Vor allen Dingen, weil diese Theorie, wenn man sie denn irgendwann mal finden sollte, in die Physik in wirklich nur in extremen Situationen beschreibt. Also so wie man sie nach dem Urknall vorfindet. Dass die Welt, die wir jetzt sehen, das ist eine Welt, die sozusagen gewissen Grenzfällen entspricht, wo man weit weg von diesen Extremzuständen der Materie ist. Das heißt also, auf unser tägliches Leben würde sich das vermutlich nicht auswirken.
Warum glauben Sie, ist es dennoch sinnvoll, sich vielleicht auch als Nicht-Naturwissenschaftler immer mal wieder mit der theoretischen Physik und vielleicht auch dahingehend mit der Weltformel zu beschäftigen?
Ja, ich stelle immer wieder fest, dass es auch unter Laien ein sehr, sehr großes Interesse gibt an diesen Fragestellungen, weil das ja jetzt sozusagen schon fast ins Theologische hineingeht. Denn die Menschen machen sich ja schon Gedanken darüber, wo ist das alles hergekommen? Warum ist die Welt jetzt so, wie sie ist? Könnte die Welt auch anders sein? Ist unser Universum das Einzige oder gibt es viele andere? Und wenn ich die Entwicklung des Universums sozusagen rückwärts extrapoliere, dann war ja da dieser Urknall. Und die Frage ist dann, war da was davor oder wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Und wie kommt man dann sozusagen von dieser anfänglichen Situation in ein Weltall oder eine Welt wie die wir vorfinden? Und die Frage ist auch, das war eine Frage, die Einstein bis zum Ende beschäftigt hat, nämlich, ist die Welt, so wie wir sie um uns herum finden, könnte das auch anders sein oder nicht? Also es sind Fragen, die wirklich in Bereiche reingehen, wo sich sicher viele Menschen auch Gedanken drüber machen. Wie gesagt, auch berührt zum Teil ja auch fast schon theologische Fragestellungen oder religiöse Fragestellungen.